Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zur 10. und damit letzten Folge der zweiten Staffel von Auf die Ohren, dem Podcast des Staatlichen Museums ägyptischer Kunst in München. Wir sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und
Arnulf Schlüter, Direktor des Hauses.
Eigentlich hatten wir für diese Folge ein ganz anderes Thema vorgesehen und auch schon angekündigt. Wir wollten unter anderem anlässlich der aktuell bei Disney Plus laufenden Serie Moon Knight über Altägypten in der Popkultur sprechen. In der Vorbereitung aber ist dieses Thema so ausgeufert, dass unsere Volontärin Nora Kuch, die haben Sie in der 7. Folge kennengelernt, und ich daraus einfach ein eigenes privates Projekt gemacht haben. Die erste Folge von Mummies and Magic ist bereits erschienen und eine ganze Reihe weitere werden noch kommen. Wenn Sie daran Interesse haben, verlinke ich unseren Podcast einfach nochmal in den Shownotes.
Vielen Dank für die Initiative.
Es war dabei bleibt
mir erspart, dass ich Moonlight anschauen muss, die ganze Staffel, oder?
Erspart, was heißt erspart? Du weißt nicht, was du verpasst. Na doch, du weißt, was du verpasst. Du musst einfach unseren Podcast hören. Nun aber zu unserem eigentlichen heutigen Thema. Wir widmen uns nämlich der Erforschung des alten Ägypten.
Das tun wir eigentlich grundsätzlich immer.
Aber diesmal tun wir es in einem historischen Abriss.
Die Entdeckung vielleicht.
Die Entdeckung des Ägypten.
Wiederentdeckung?
Musste auch nicht wiederentdeckt werden, weil Ägypten war ja nie eigentlich wirklich verschollen, ne?
Naja, das ist richtig. Aber dass das Thema Ägypten bei uns in Europa überhaupt wieder ein Thema wird, ja, das ist, glaube ich, die Quintessenz der Sache, oder?
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Die Begeisterung für die Welt Ägyptens oder Altägyptens ist keine moderne Erscheinung. Schon griechische und römische Geschichtsschreiber bereisten das Land und berichteten fasziniert von den Gebräuchen und Errungenschaften Ägyptens. Mal wurde Ägypten dabei als Quell alter Weisheiten und Ursprung eigener kultureller Entwicklung verstanden. Mal berichtete man mit eher belustigten Kopfschütteln über die befremdlichen Riten und kuriosen Vorstellungen der Ägypter. So sind die antiken Berichte über Ägypten heute sowohl wichtige Quelle für die Erforschung des Landes, aber auch durch Mythen und Vorurteile verfälschte Darstellungen, deren Zuverlässigkeit durchaus hinterfragt werden muss.
Eine Geschichtsschreibung im Sinne einer strukturierten Darstellung von vergangenen Ereignissen durch einen einzelnen Verfasser, der die Ereignisse selber erforscht, interpretiert und darlegt, beginnt eigentlich in der griechischen Antike. Als der Vater der Geschichtsschreibung galt bereits damals Herodot von Halikarnass, 484 bis 425 vor Christus. Von ihm stammt das älteste vollständig erhaltene Geschichtswerk, auch wenn darin historisches teils noch mit mythologischen und religiösen Motiven vermischt wird. Herodot benennt sein neunbändiges Werk als Historien und betont nur von Zusammenhängen zu berichten, die er selbst erforscht habe. Darunter versteht er aber vor allem das Befragen anderer Leute auf seinen ausgedehnten Reisen. Also er ist in die Länder, über die er berichtet, gereist und hat sich dort Dinge erzählen lassen. Er berichtet also, vielfach ohne eine genaue Kritik dieser Quellen, vom Hörensagen und gibt so manche Fehlinformationen weiter. Wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten, dass er auch über Zusammenhänge, Dinge, Bauwerke spricht, die zu seiner Zeit ja bereits 1000, 1500 Jahre alt sind.
Eben, und man weiß immer nicht, ob die Priester, auf die er sich beruft, ihm wirklich auch die Realität erzählt haben oder ob es halt so schöne Reisegeschichten waren.
Ob es die Reiseleiter waren, die den Touristen irgendwas erzählt haben.
Genau, was die dann wiederum als Tatsachen weitertragen.
Trotzdem ist das Werk von Herodot natürlich voll von wertvollen, auch historischen Informationen. Es ist eher die Schwierigkeit, immer das, was wirklich Historie ist, zu trennen von dem, was Erzählung oder Geschichte ist.
Geschichte
und nicht Geschichte ist, genau. Auch in ethnografischer und geografischer Hinsicht sind die Historien eine wichtige Quelle und enthalten viele Hinweise auf Alltagsbräuche und religiöse Riten beispielsweise im alten Ägypten.
Das Werk Herodots ist als Universalgeschichte angelegt, die im Kern den Aufstieg des Perserreichs im späten 6. Jahrhundert vor Christus und die Perserkriege im frühen 5. Jahrhundert vor Christus schildert. In seinen Büchern beschreibt Herodot darüber hinaus die gesamte damals bekannte Welt, von der er zumindest angibt, sie wirklich auch bereist zu haben. Neben Ägypten will er das Schwarzmeergebiet durchquert haben und ist nach Thrakien, Makedonien und bis ins Skythenland gekommen. Auch den vorderen Orient bis nach Babylon hat er seiner Aussage nach bereist. Was für uns interessant ist, ist vor allem der zweite Band der Historien, denn dort berichtet Herodot ausführlich über Ägypten, das er als erster, als ein Geschenk des Nils bezeichnet. Die erste Hälfte ist Naturbeschreibung, Topographie sowie Sitten und Gebräuchen gewidmet, während die zweite Hälfte die geschichtliche Entwicklung behandelt. Besonders oft heute zitiert werden die Erklärungen Herodots zum Pyramidenbau und zur Mumifizierung. Als Quellen verweist Herodot auf ägyptische Priester, die er befragt hat. Die Pyramiden des Alten Reiches waren zu Lebzeiten Herodots nun aber auch schon bereits 2000 Jahre alt und die Aussagen der Priester damit eben auch nicht unbedingt up-to-date. So geht auch die heute noch weit verbreitete Fehlinformation über Hunderttausende von Sklaven, die die Pyramiden gebaut haben sollen, auf die Schilderung Herodots zurück. Und wir wissen, dass gerade solche Informationen sich auch bis heute noch in den Schulbüchern und in den Köpfen der Lehrkräfte halten und wir das dann hier im Museum bei Führungen oftmals widerlegen müssen.
Genau, also eine häufige Frage, die uns natürlich dann auch bei den Führungen von den Schülern gestellt wird, ist eben die nach den Sklaven beispielsweise.
Genau. Mhm.
Wir können aber noch einen Schritt zurückgehen. Wir können uns anschauen, was in der Antike ansonsten noch passiert ist und können nach Ägypten selber gehen. Wir können uns anschauen, was es dort im Land selber für Quellen gegeben hat. Und ganz wichtige Quelle dafür ist dann allerdings auch schon in recht später Zeit Manetho. Manetos Geschichte Ägyptens wirkt bis heute auch nach in der ägyptologischen Forschung, weil sie immer noch die Eckdaten liefert, auf die sich die auch moderne Chronologie des alten Ägypten stützt. Manetho war ein Priester aus Sebennytos in Unterägypten und lebte in der Regierungszeit der ersten Ptolemäerkönige.
320 vor Christus.
Genau.
Ungefähr.
Sein Amt als Priester gewährte ihm Zutritt zu sonst verschlossenen Quellen. Also wir gehen davon aus, dass er Einblick in Tempelarchive und Ähnliches hatte, was eben nicht öffentlich zugänglich war. Sein wichtigstes Werk, die Ägyptiaka, schrieb er als Geschichte Ägyptens von den ältesten Zeiten an bis zur makedonischen Eroberung in drei Büchern und gliedert darin die ägyptische Geschichte als erster in Dynastien. Und das ist ja das, was wir bis heute auch weiter verwenden. Er zählte insgesamt 30 regierende Königshäuser von der Einigung um 3100 vor Christus bis zum Tod des letzten Pharaos ägyptischer Herkunft, Nektanebos II. Im Jahre 343 vor Christus. Dabei beginnt seine Geschichte allerdings mit Götterdynastien. Also da sieht man auch schon mal, dass die Anforderungen, die wir heute an historische Forschung, Geschichtsschreibung hätten, nicht so ganz erfüllt ist. Und diesen Götterdynastien, die Manetho an den Anfang setzt, schließen sich dann die ersten menschlichen Könige an. Problematisch ist außerdem, dass große Teile des Werkes von Manetho verloren sind und seine Aussagen daher nur in Auszügen, Zitaten bei späteren Autoren vorhanden sind und diese möglicherweise auch in unterschiedlicher Stärke verändert wurden. Also wir kennen halt nur die Zitation, die Abschrift zum Teil. Genau.
Genau, und das macht das Ganze natürlich dann nicht so einfach, da aus diesen Puzzlestücken sich verlässliche Informationen herauszusuchen. Diodor, ebenfalls ein griechischer Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus, über dessen Leben wenig bekannt ist, stammte aus Sizilien, lebte in Rom und wohl eine gewisse Zeit auch in Ägypten um 60 bis 57 vor Christus, also nur wenige Jahre. Diodor wiederum verfasste eine Universalgeschichte in 40 Büchern, von denen heute aber auch nur ungefähr die Hälfte vollständig, die übrigen nur fragmentarisch erhalten sind. Für dieses Werk hat Diodor nach eigenen Angaben 30 Jahre lang auf Reisen geforscht. Er nimmt aber auch auf ältere Geschichtsschreibungen Bezug, die selbst teilweise bis auf die Zitate bei Diodor heute verloren sind. Das erste Buch seines Werkes beschreibt die Gebräuche Ägyptens, wie Diodor sie in seiner Zeit in Ägypten selbst kennengelernt hat. In der Reihung der Könige stützt er sich nach wie vor auf die Geschichtsschreibung des Herodot und ignoriert die in diesem Punkt deutlich verlässlicheren Aufzeichnungen Manetos.
Ein weiterer griechischer Geschichtsschreiber und Geograf war Strabo. Da sind wir um 63 vor Christus bis 23 nach Christus. Er stammt aus Kleinasien und hat eine römische Erziehung genossen. Nach eigenen Angaben reiste er um das Jahr 25 vor Christus im Gefolge eines römischen Präfekten nach Ägypten. Also auch er berichtet von eigenen Anschauungen. Nach weiteren Reisen kehrt er dann in seine Heimatstadt Amesea zurück und schreibt seine geschichtlichen Anmerkungen. Das klingt jetzt noch übersichtlich, aber es waren 43 einzelne Bücher gegliedert.
Kurz fassen konnten sie sich alle nicht.
Und das Problem, das wir damit haben, ist, dass diese heute weitgehend verloren sind. Allerdings, und dafür ist er jetzt heute tatsächlich noch am meisten bekannt, verfasste er im Anschluss und als Ergänzung zu seinem Geschichtswerk ein ebenfalls 17-bändiges Werk, die Geographie. Und die ist in weiten Teilen erhalten geblieben. Und Buch 17 dieser Geographie ist in ganz großen Teilen eben Ägypten gewidmet. Also auch da stecken für uns heute einige Informationen drin.
Flavius Josephus lebte um 37 bis 100 nach Christus und wurde als Josef ben Mattithiahu in Jerusalem geboren. Während des jüdischen Krieges gegen Rom geriet er in Gefangenschaft. Nach der Überlieferung wurde er aufgrund einer Weissagung, in der er dem Vespasian die Herrschaft als Kaiser prophezeite, freigelassen, als Vespasian tatsächlich im Jahr 69 von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen wurde. Flavius Josephus tritt in den Dienst der Römer und kommt so im Gefolge von Vespasian auch nach Alexandria. Unter Vespasians Sohn und Nachfolger Titus erhält er später das römische Bürgerrecht, eine Villa und eine Pension, die es ihm erlaubt, sich seinen Forschungen zu widmen. Nun nennt er sich latinisiert und zu Ehren seiner flavischen Förderer Titus Flavius Josephus. Als erstes verfasst er ein Werk über die Geschichte des jüdischen Krieges, der dann mit den Antiquitates Judaica ein 20-bändiges Werk über die Geschichte des jüdischen Volkes folgt. Zwei weitere Werke, nämlich über die Ursprünglichkeit des Judentums und Vita, folgen. In seinen Werken nimmt Flavius Josephus immer wieder auch auf Ägypten Bezug und greift dabei vielfach auf die Schilderungen Manetos zurück, die bei ihm aber viele chronologischen Ungereimtheiten und Widersprüche aufweisen. Und weiß man nicht, ob es an Flavius Josephus oder eben an Maneto oder an der bruchstückhaften Überlieferung hängt.
Und es gibt ja so ein paar Dinge, die auch für uns als ägyptisches Museum ganz besonders interessant sind. Mhm. Da gibt es die Anekdoten, die er berichtet, zum Beispiel über eine ganz besondere Geschichte, die Zerstörung eines Isis-Tempels in Rom. Und zwar geht es da darum, dass es, also eine ganz wilde Geschichte, dass es da zu der Verführung einer Frau gekommen ist in den heiligen Hallen des Isis-Tempels.
Weil sich nämlich ein adliger Römer als Anubis-Priester verkleidet hat und in Gewandung dieses Priesters sich nun dieser Dame genähert haben soll, wahrscheinlich wohl mit ihrer Zustimmung, aber als es dann rausgekommen ist, war das Geschrei groß.
Und der Tempel wurde kurz und klein gehauen, um das mal deutlich zu sagen. Und daraufhin wurden eben auch Teile der Statuenausstattung in den Tiber geworfen. So, und jetzt haben wir natürlich ganz besondere Objekte hier bei uns im Ägyptischen Museum.
Ja, bei uns im Raum Ägypten in Rom befinden sich nämlich einige Bruchstücke altägyptischer Statuen, die man aus dem Tiber gefischt hat und die auch dort wohl längere Zeit gelegen haben. Und es steht nun zu vermuten, dass diese Statuenbruchstücke mit dieser von Flavius Josephus erzählten Geschichte in Verbindung stehen.
Zumindest ist es eine tolle Geschichte, die man zu den Objekten erzählt.
Das auf jeden Fall. Und das haben wir ja immer sehr, sehr gerne. Auch das Bereisen Ägyptens nahm früh seinen Anfang. So unternahm ja beispielsweise 135 nach Christus Hadrian eine Nilfahrt. Wir gehen darauf jetzt nicht mehr weiter ein. Antinoos, der im Nil ertrank, wir haben da schon mehrfach von berichtet. Und später ist auch Septimius Severus über den Nil gereist. Zeugnisse beider Reisen zeigen die Memnonskolosse, in die die kaiserlichen Namen eingeritzt sind. Und solche Graffiti von Reisenden findet man durch alle Zeiten. Auch heute ist der Tempel von Philae noch ganz überzogen von Leuten, die ihren Namen reingeritzt haben, auch schon in historischer Zeit. Und auch in Naga, unserer Grabung im Sudan, befindet sich beispielsweise ein Graffiti von dem berühmten Fürst Pückler Muskau.
Nicht nur dem, also bis ganz in den Süden aus damaliger Sicht ist man gekommen und meinte überall so wichtig zu sein, dass man seinen eigenen Namen in die antiken Dokumente einmeißeln und einritzen muss.
Hat sich bis heute nicht viel dran geändert.
Mit dem Ende des Römischen Reiches und der Eroberung Ägyptens durch die Araber brechen die Berichte zunächst ab. Die Pyramiden als Kornspeicher im Mittelalter beispielsweise sind noch solche Relikte, die wir immer wieder dann finden. Hinweis auf das Mosaik in der Markuskirche in Venedig beispielsweise. Was wir allerdings auch haben, nur was eben bei uns in unserem Kulturkreis natürlich nicht so präsent ist, sind dann die Beschreibungen im Arabischen natürlich auch. Genau. Also da setzt man sich selbstverständlich auch mit dem auseinander, was man dort in Ägypten vorfindet, mit beispielsweise den Pyramiden und ähnlichen Dingen. Es gibt die ersten Überlegungen, was wohl hinter diesen Hieroglyphenzeichen stecken sollte und so weiter.
Also wir bleiben hier vollkommen in unserem eurozentristischen Weltbild.
Genau, aber es ist eben etwas, was hier bei uns in Europa zu diesem Zeitpunkt keine Rolle gespielt hat.
Ja. Davon ausgehend, wir haben ja auch wieder nur unsere halbe Stunde und die werden wir sowieso wieder knacken. Sehen Sie es uns nach, dass wir das Ganze also etwas verkürzen. Einer der ersten frühenden Reisenden der Neuzeit war der Italiener Pietro della Valle, der 1614 in Venedig zu einer Wallfahrt aufbrach, die ihn durch die Türkei, Ägypten, Arabien, Jerusalem, Syrien, Persien und Indien führte und die rund 11 Jahre dauerte. Pietro della Valle beschäftigte sich mit der koptischen Schrift und sammelte dazu Dokumente, die er in Rom Tommaso Obicini und Athanasius Kircher zur Verfügung stellte. Am 25. Januar 1616, also 2 Jahre nach seinem Aufbruch, schrieb er in einem seiner Reisebriefe: Ich lege dem Brief an Sie das koptische oder ägyptische Alphabet bei, das Sie als ausgezeichneter Kenner des Griechischen um des früher angegebenen Sachverhalts willen sicher gern anschauen werden. Unter seinen Manuskripten, die seit 1700 in der Bibliotheca Vaticana aufbewahrt werden, befindet sich auch eine druckfertige Grammatik der türkischen Sprache. Dementsprechend oberflächlich sind Berichte zu ägyptischen Bau- und Kunstwerken. Die Pyramiden erschienen ihm im Vergleich zum Petersdom nicht großartig. Ich weiß nicht, wo er gewesen ist, ich finde schon. Etwas befremdlich liest sich sein Bericht von seinem Ausflug zum Gräberfeld von Saqqara, wo er selbst in eine Grabkammer stieg, eine reich ausgestattete, allerdings etwas beschädigte Mumie fand und sie in kleine Stücke brechen ließ, um vielleicht eingewickelte Statuetten oder Amulette zu finden und um Rohstoff zur Arzneimittelherstellung zu gewinnen, das berühmte Mumia, die zu Pulver verriebenen Mumienteile, die als Medizin gegen verschiedenste Leiden verkauft wurden. Die Mumienbruchstücke überließ er den Dorfbewohnern. Seine beiden unversehrten Mumien beschrieb er so akribisch, dass Winkelmann sie mit 2 Mumien in Dresden in Übereinstimmung bringen konnte.
Also das ist leider auch ein Aspekt, den man durchaus mal ansprechen muss. Also diese frühen Reisenden, so romantisiert man sich das manchmal heute vorstellt, die Zustände, unter denen man gereist ist, waren ganz andere. Ja. Und auch, was die Reisenden selber dort man kann sagen, teilweise angestellt haben, sind natürlich auch jenseits unserer Vorstellungen heute. Also es geht eben los mit diesen Graffiti, es geht weiter mit wirklichem Schatzsuchen, ohne Skrupel hat man Dinge zerstört
und mitgenommen und ausgeraubt. Ja.
Genau, die Mumien, das war ja keine Seltenheit, dass man sich nicht die Arbeit gemacht hat, Mumien auszuwickeln, sondern dass man teilweise Dinge angezündet hat, zerstückelt hat und so weiter. Also da auf grobste Art und Weise Dinge gesucht hat, die man als Reiseandenken mitnehmen konnte.
Mhm. Jean de Thévenot war ein weiterer der frühen Reisenden. Seine Route führte ihn durch Syrien, Persien, auch wiederum bis nach Indien. 1657 hielt er sich ein Jahr in Ägypten auf. Er vermaß die Cheops-Pyramide, öffnete eine Masterbar und, so man weiß, kaufte er einen Kartonagesarg. Immerhin hat er ihn gekauft. Wir sind schon ganz stolz auf ihn.
Claude Sicard, ein französischer Jesuitenpater, bereiste Ägypten Anfang des 18. Jahrhunderts und entwarf 1722 die erste wissenschaftliche Karte Ägyptens, die das Land vom Mittelmeer bis Assuan zeigt.
Benoît de Mallet war 16 Jahre französischer Generalkonsul in Ägypten, wo er sich für die französischen Handelsniederlassungen in Afrika einsetzte. Er erwarb bei seinem Aufenthalt zahlreiche Ägyptiaka, die er unter anderem an seinen König Ludwig XIV. Schickte. Er wollte in seiner Beschreibung Ägyptens von 1735 einen Überblick über den Zustand der antiken Monumente geben, sowie ein Bild des Landes zu seiner Zeit vermitteln. Benoît de Mallet beschäftigt sich mit der Zusammensetzung der Bevölkerung im Altertum und im 17. Jahrhundert, mit den Ursachen für die Überschwemmung des Landes durch den Nil, die Regenfälle in Äthiopien von Mai bis August und die Nordwinde, mit der Entstehung des Nildeltas. Er schildert Feste und Zeremonien, die er beobachtet hatte. Seine Ergänzungsvorschläge der antiken Monumente sind teils fantastisch und lassen auf wenig fundierte Kenntnis antiker Kunst und Literatur schließen. Auf dem Kapitell der sogenannten Pompeius-Säule habe eine monumentale Statue des Pompeius gestanden, eines Kaisers oder Heros. Die Sphinx von Giza, glaubte Maillet, wäre ein Kultbild in einem um sie herum gebauten Tempel gewesen und auf den Spitzen der Pyramiden hätten vergoldete Marmorstatuen gestanden, Porträts der im Inneren Bestatteten. Das Fehlen jeglicher Reste dieser Standbilder erklärte er damit, diese wären an ihren exponierten Standorten so sehr den Unbillen des Wetters ausgesetzt gewesen und später von den mohammedanischen Eroberern zerstört worden. Opfer von Aberglaube, Unkenntnis und Habgier. In seinem Buch findet sich immerhin ein Schnitt der Cheops-Pyramide.
Zur gleichen Zeit reiste auch Thomas Shaw, ein britischer Kleriker, durch Ägypten. In seinen Travels or Observations Relating to Several Parts of Barbary and the Levant berichtete er über das Land. Das Hauptinteresse Thomas Shaws war die antike biblische und moderne Geographie. Im Vorwort tröstete er den Leser mit dem christlichen Glauben angesichts der Vergänglichkeit aller menschlichen Künste, die dem Reisenden vor den Ruinen einst blühender Städte bewusst wird. Von Unterägypten und der Halbinsel Sina zeichnete Shaw eine Karte, in der er verschiedene Reiserouten eintrug, zum Beispiel den Weg der Israeliten durch das Rote Meer und Sinai ins gelobte Land, den Weg der ägyptischen Mekka-Pilger oder den Weg des Patriarchen Jakob nach Ägypten. Shaw widmete der ägyptischen Kultur- und Kunstgeschichte 37 Seiten. Nach Erklärungen zahlreicher hieroglyphischer Zeichen als religiöse Symbole, eine zu seiner Zeit sehr übliche Deutung, muss man dazu sagen, berichtete er die Höhe des Obelisken von Heliopolis mit Hilfe des Verhältnisses von Schatten zu Objekt gemessen zu haben. Damit war er allerdings auch nicht der Erste, sondern diese Berechnungen anhand eines schattenwerfenden Stabes sind ja schon in der Antike geleistet worden. Das schöne Beispiel des Bibliothekars von Alexandria, der den Erdumfang als Erster berechnet hatte, genau, ist da etwas, was mir da in den Sinn kommt. Die Deutung der Pyramiden als Grabmonumente lehnte er, also Thomas Shaw, übrigens ab. das komplexe System der Kammern und Gänge im Inneren der Cheops-Pyramide passe.
So komplex ist das ja gar nicht, ne? Von wegen Labyrinthe und so.
Nee, sollte man meinen, dass es durchaus überschaubar ist, aber es gibt ja die eine oder andere Abzweigung wegen der unterschiedlichen Kammern. Und seiner Meinung nach passte das eben besser zu mystischen Praktiken, zumal ägyptische Grabkammern, bezieht sich da vermutlich auf die von Saqqara, eben einfacher ausgestattet seien. Wobei ja auch die Pyramide, muss man ja sagen, gerade die Cheops-Pyramide, es gibt ja noch keine Pyramidentexte, an Ausstattung ist da nicht viel. Mhm. Die Sphinx bezog Shaw ebenfalls in diese mysteriösen Riten, die er da rekonstruiert, mit ein.
Richard Pocock, nach einem Abschluss in Jura tätig als Vorsänger und Generalvikar, hatte bereits mehrere Reisen in Europa hinter sich, als er am 29. September 1737 in Alexandria landete. Er reiste zusammen mit seinem Cousin und kam bis Philae in Oberägypten. Die Reise ging weiter nach Jerusalem, Griechenland und so weiter. Und Pocock kehrte erst 5 Jahre später nach England zurück. Seine Ägyptenreise fand gleichzeitig mit der von Frederick Norden statt. Sie begegneten sich bei Nacht, ohne sich zu sehen. Norden fuhr Nil aufwärts, Pocock Nil abwärts. In seiner Beschreibung des Morgenlandes und einiger anderer Länder schreibt Pocock für ein breites Lesepublikum. Er wollte den Altertumsfreunden etwas bieten und über die Anfänge der Baukunst informieren, aber auch eine vollständige Beschreibung Ägyptens liefern mit Gewohnheiten und Sitten der Bevölkerung sowie verschiedenen Reisevorfällen, zum Beispiel versuchten Diebstählen. Die wollte er zum Vergnügen der Leser nicht übergehen. Die zahlreichen in mehreren Ländern erschienenen Ausgaben gaben ihm recht. Zeichnungen und Pläne fertigte er selbst an, sie sind mit Maßstäben versehen. Die Höhe der Pompeius-Säule, wir haben eben schon von ihr gehört, vermaß er vermittels des Schattens auf 114 Fuß. Mit wenigen Ausnahmen wählte er für seine Kupfertafeln Motive, die bei seinen Vorgängern noch nicht abgebildet waren. Für die Cheops-Pyramide übernahm er den Stich von Maillet und dessen Beschreibung, die Maße hingegen von Greaves. In der deutschen Ausgabe wird Pyramide als Spitzsäule übersetzt, Grabkammern als Katakomben, Säulenkapitelle als Knäufe. Die französische Ausgabe mutet bescheiden an durch ihr Oktavformat und das gänzliche Fehlen von Abbildungen. Entweder wollte man Reisenden ein handliches Exemplar für unterwegs anbieten, oder aber man befürchtete, da 1755 die Prachtausgabe von Frederick Norden erschienen war, eine weitere teure Ausgabe über einen ähnlichen Stoff und mit ähnlichen Abbildungen würde sich nicht verkaufen.
Frederick Ludwig Norden, den du gerade schon erwähnt hast, schrieb Travels in Egypt and Nubia. Der königliche dänische Schiffskapitän und Mitglied der königlichen Großbritannischen Sozietät der Wissenschaften zu London hatte an der Seekadettenakademie in Kopenhagen Mathematik, Schiffsbau und die Zeichenkunst gelernt. In Holland, Marseille und in Italien studierte er im Auftrag des Königs die Schiffsbaukunst, verfertigte Modelle von Ruderschiffen und hatte Zutritt zu Antiken und Gemäldesammlungen in die Werkstätten der Steinschneiderei und zu den Kupferstechern. Mit Baron von Stosch beriet er sich seit dieser Zeit brieflich über ägyptische Altertümer. 1737 wurde er vom König Christian VI. Auf eine einjährige Ägyptenreise geschickt mit dem Auftrag, die Altertümer abzuzeichnen und eine genaue Beschreibung zu liefern, die erst nach seinem frühen Tode mit Unterstützung des Königs veröffentlicht wurde. Norden zeichnete als erster eine topografische Karte des Nils von Kairo bis Ed-Der in Nubien, dem südlichsten Ort, den er selbst erreicht hatte, die auf 29 Kupfertafeln in lateinischer und arabischer Beschriftung und Bemaßung abgebildet ist. Seine Reise von Alexandria Nil aufwärts lässt sich auch anhand der 168 Tafeln der Prachtausgabe nachvollziehen. Der Hafen von Alexandria mit Schiffen, Kairo und die Pyramiden von Gizeh vom Nil aus gesehen, die Tempel von Luxor und Theben, die Memnonskolosse und so weiter und so weiter. Wie im Text gab Norden auch auf den Tafeln Einblicke in das damalige Alltagsleben, zum Beispiel die wassertragenden Frauen, und informierte über das Land, also über Pflanzen, Tiere, Gebrauchsgegenstände und so weiter. In den Berichten finden sich neben Beschreibungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen praktische Ratschläge. Von Liebesabenteuern riet er dringend ab, durchaus sinnvoller Hinweis. In Kairo hielt sich Norden länger als 4 Monate auf. Die Pyramiden, meinte er, seien vor Erfindung der Hieroglyphen erbaut, da keine solchen auf ihnen zu finden seien. Eigentlich ein naheliegender Schluss, heute wissen wir halt einfach ein bisschen mehr. Das Innere der Pyramiden empfahl er wegen der Hitze nur mit dem Hemd bekleidet zu erforschen und danach sollte man ein Glas Branntwein trinken, um den Körper wieder an die Außentemperatur zu gewöhnen.
Prost.
Von der Khafre-Pyramide lieferte er mehrere Zeichnungen, eine aus der Vogelperspektive, dagegen keine von der Cheops-Pyramide, da diese von John Graves genau abgebildet worden war. Norden konnte sich nicht mehr selbst um die Veröffentlichung kümmern, das haben wir schon gehört. Er brachte aber sein Material noch aus Ägypten mit zurück und verstarb dann allerdings 4 Jahre später, 1742, und sein Werk wurde posthum publiziert.
Der Franzose Savary reiste lediglich zu seinem eigenen Vergnügen. Er war nicht im Auftrag unterwegs, er war auch nicht auf einer Pilgerfahrt, sondern reiste um des Reisens willen. Er hielt sich 1776 bis 1779 in Kairo auf und schrieb Briefe aus Ägypten. Und in einen dieser Briefe wollen wir einmal hineinhören. Um 3:30 Uhr morgens kamen wir am Fuß der höchsten Pyramide an. Wir legten unsere Kleider am Eingang des Ganges ab, der ins Innere führte. Wir stiegen hinab, jeder mit einer Fackel in der Hand. Ganz unten mussten wir wie Schlangen kriechen, um in den inneren Gang zu gelangen, der wie der erste beschaffen ist. Auf den Knien krochen wir in ihm langsam nach oben, während wir uns mit den Händen an den Seitenwänden abstützten. Ohne diese Vorsichtsmaßnahme läuft man Gefahr, auf der schrägen Fläche, deren Kerben zu klein sind, als dass man mit dem Fuß abstoppen könnte, abwärts zu rutschen und schließlich in die Tiefe zu stürzen. Etwa in der Mitte schossen wir einmal mit der Pistole, deren ohrenbetäubender Lärm in den kleinen Hohlräumen dieses immensen Bauwerks noch lange widerhallte. Er weckte Tausende von Fledermäusen, die nach unten stürzten und uns ins Gesicht und gegen unsere Hände schlugen. Sie löschten sogar unsere eigenen Fackeln. Also man hört in diesen Reisebeschreibungen auch immer etwas von Land und Leuten und von den Begebenheiten. Constantin-François de Chassebeuf, der Graf Volny, beschäftigte sich schon früh mit den Berichten Herodots, reiste dann ab 1782 nach Ägypten und schrieb eine Reisebeschreibung, die wiederum Napoleon mit im Gepäck hatte, als er mit seinem Heer 1798 in Ägypten landete. In seinem Zug war auch eine ganze Reihe von Forschern und es ist dies der Beginn der modernen Ägyptologie. Zu nennen ist hier beispielsweise Vivant Denon, der danach dann auch die Description de l'Égypte mit herausgegeben hat. Während Napoleons Aufenthalt in Ägypten fand man den Stein von Rosette, der 1822 von Jean-François Champollion übersetzt werden konnte und damit der Schlüssel zur Entzifferung der Hieroglyphen war. Ein höchst spannendes Thema, das in diesem Jahr auch 200-jähriges Jubiläum feiert, in dem ich in einem anderen Podcast, der Geschichte Europas, länglich berichtet habe. Auch dazu stelle ich gerne noch einmal den Link in die Shownotes.
Wir selber werden uns ja auch mit in verschiedenen Bereichen mit diesem Thema beschäftigen. Es wird hier in München einen eigenen Hieroglyphentag, einen Entzifferungstag geben, zusammen mit dem Institut für Ägyptologie in Kooperation, der hier am Museum stattfinden wird. Wir werden ein Schwerpunktheft machen in
von
unserer
Ma'at,
Mitgliederzeitschrift und
das ist das Heft 25, mit dem wir sogar schon ein Vierteljahrhundert-Marat feiern können, sozusagen.
Sehr gut. Und wahrscheinlich werden wir uns auch in einem Podcast mal über die Hieroglyphenentzifferung separat unterhalten, oder?
Brauchen wir nicht, weil habe ich in der Geschichte Europas getan. Ist damit alles durch.
Mit mir willst du darüber nicht sprechen,
oder? Nein.
Ja, toll. Na gut, okay.
Wir haben so viele andere spannende Themen, wir müssen hier nichts wiederholen, was es schon klar. An anderer Stelle gegeben hat.
Dann würde ich sagen, haben wir damit aber einen Punkt erreicht, wo wir, ich sag mal, die ganz frühen Anfänge der, nennen wir es jetzt mal, Wiederentdeckung Ägyptens aus europäischer Sicht besprochen haben. Ich meine, es gäbe natürlich noch einige andere, auf die man verweisen müsste. Vielleicht kann man ein, zwei Namen noch ganz kurz erwähnen.
Also, in die Runde werfen, genau.
Drovetti beispielsweise, der hier für unser Museum auch eine Rolle spielt, weil aus seiner Sammlung zum Beispiel so etwas Wunderbares wie der Bekinchons, die Würfelstatue des Bekinchons, stammt.
Bevor du genau damit weitermachst, es gab da alleine eine ganz spannende Geschichte. Drovetti und Salt und Belzoni, die sich nämlich in der Gegend von Theben geradezu ein Wettrennen geliefert haben, wer entdeckt die erste Statue, wem gehört sie. Mit daran beteiligt war auch Jean-Jacques Riffaut, ein französischer Bildhauer, und der hat immer seinen Namen in die Statuen hineingemeißelt, so auch auf unseren Bekinchons. Und man hat
1818 ist die Jahresangabe, ja?
Ja, genau. Man hat von ihm überliefert, dass bei Streitigkeiten zwischen den Arbeitern von Salt und Drovetti wirft sich Riffaut schnell wie der Blitz und puterrot zwischen die feindlichen Lager, lässt Schimpfkanonaden und schließlich einen Hagel von Stockschlägen über sie niedergehen, da sie seinen provenzalischen Dialekt nicht verstehen wollen. Also es ging damals durchaus rund.
Dann war jetzt heute nicht unbedingt unser Thema, aber es gibt natürlich die Bereiche, auch die Suche nach den Quellen des Nils, die haben wir heute nicht besprochen.
Haben wir aber schon extra drüber geredet.
Haben wir aber schon mal separat drüber gesprochen, genau. Und es gibt natürlich auch den Bereich, der für uns wiederum interessant ist, in den heutigen sudanesischen Bereich hinein. Also ich erwähne nur mal ganz kurz Frédéric Caillaux mit seiner Voyage à Meroe 1823 bis 27, wo man ja auch den Stich, den er von der Pyramide der Amani-Shaketo gezeichnet hat, heute unten bei uns im Museum an der Wand hinter dem Goldschatz der Königin Amani-Shaketo eben sehen kann.
Damals war sie noch heil?
Damals war sie noch heil, genau. Zerstört wurde sie von Giuseppe Ferlini, der natürlich für uns deswegen auch wegen dem Goldschatz der Amani-Shaketo für uns eine Rolle spielt. Was wir auch nicht angesprochen haben, waren reisende Frauen. Die kamen heute nicht vor.
Die gab aber es natürlich auch.
Die sollte man vielleicht auch noch erwähnen, genau.
Dazu gehört unter anderem Emilia Edwards, die ab 1873 1000 Meilen auf dem Nil fuhr, so der Titel ihres Buches, was ein echter Bestseller geworden ist. Sie hat 1882 auch den EEF, den Egypt Exploration Fund, gegründet. Einer der ersten von diesem Fund geförderten war Flinders Petrie, der 1891 in Amarna grub und dem ein junger Zeichner namens Howard Carter beistand, der wiederum 1922 das Grab des Tutanchamun entdeckt hat. Das zweite Jubiläum, was wir dieses Jahr feiern. Und weil alles wiederum Themen sind, über die man ganz lange sprechen könnte, nur hier der Hinweis: Über Amelia Edwards und ihre Reisen habe ich in unserem letzten Ma'at-Heft geschrieben. Und zu Tutanchamun findet sich ein Vortrag auf unserem YouTube-Kanal, neben ganz, ganz vielen anderen. Und jetzt sind wir am Ende der zweiten Staffel unseres Podcasts angekommen.
Wie ich dich kenne, hast du die dritte Staffel schon im Kopf?
Im Kopf schon, ich habe sie so noch nicht auf dem Papier, so gut vorgeplant sind wir noch nicht.
Was machen wir denn?
Wir machen in der dritten Staffel VIPs, Very Important Persons aus dem alten Ägypten. Wir werden uns also mit Persönlichkeiten aus dem alten Ägypten beschäftigen. Im Idealfall natürlich mit solchen, die sich auch bei uns im Museum finden. Und ich befürchte, da werden wir auch über Tutanchamun reden müssen.
Der befindet sich nicht in unserem Museum.
Aber der hat immerhin das 100. Jahr seiner Entdeckung. Und deswegen werden wir ihn mit Sicherheit nicht außen vor lassen können. Aber Sie dürfen sich freuen auf bekannte und unbekannte Important Persons aus dem alten Ägypten.
Da freue ich mich drauf.
Das will ich doch stark hoffen. An dieser Stelle danken wir für Ihre fortgesetzte Aufmerksamkeit, hoffen, dass Sie auch in der nächsten Runde wieder mit dabei sind und sagen auf die Ohren.